先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasios Club 玩玩的开心。
Ja, herzlichen guten Abend hier im Haus des Buches. Ich darf Sie begrüßen, ich darf auch meine Nebensitzer begrüßen. Und vor allen Dingen möchte ich mich als allererstes bedanken für die herzliche Einladung, dass der Thomasius Club hier im Exil sein darf. Also herzlichen Dank an die Kuratoren und an das Haus des Buches, dass wir heute hier Abend residieren dürfen, reden dürfen, diskutieren dürfen, je nachdem, wie weit wir kommen. Und vielleicht werden wir auch noch ein Stückchen aus dem Buch vorgelesen bekommen. Der Thomasius Club, wer ihn nicht kennt, hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Erbe von Thomasius weiter fortzuführen. Das heißt, seine Idee der monatlichen Gespräche in mündlicher Art und Weise fortzusetzen, die er dazu mal 1688 in einer der ersten wissenschaftlichen Monatszeitschriften veröffentlicht hat. Also dieses Erbe wollen wir weiter forttragen und versuchen einmal monatlich, normalerweise im Horns Erben, Gespräche mit interessiertem Publikum, vor allen Dingen Philosophen, Germanisten, anderen Intellektuellen zu führen und einer breiten Öffentlichkeit zu eröffnen. Danken möchte ich auch meinem neuen Co-Moderatoren, neu für heute, sozusagen ausgeborgt. Leider ist der Ulrich Johannes Schneider schwer erkrankt und kann im Moment nicht die Moderatorenrolle übernehmen. Deswegen freue ich mich, dass der Professor Pirmin Stickeler-Weithofer heute für ihn eingesprungen ist. Professor Pirmin Stickeler-Weithofer ist Professor für Philosophie an der hiesigen Universität und außerdem Präsident der Sächsischen Akademie der Wissenschaften. Und was noch erwähnenswert wäre, ist, dass er keine Gelegenheit auslässt, um mit seinen Kollegen philosophische Streitgespräche anzuzetteln. Vor allen Dingen darf ich aber unseren heutigen Gast im Thomasius Club vorstellen. Das ist Herr Martin Seel. Er ist Professor für Philosophie, für praktische Philosophie, vor allen Dingen in Frankfurt, Jahrgang 1954. Er lehrt seit 2004 an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, wie gesagt. Er hat Germanistik, Philosophie und Geschichte in Marburg und Konstanz studiert. Die beiden sind sozusagen schon länger bekannt und Studienkollegen, wie mir gerade eröffnet wurde. Er hat 1984 promoviert und sich 1990 habilitiert und lehrte bereits in Hamburg, Gießen und schrieb 1998 bis 2001, also 3 Jahre lang, eine Kolumne in der Zeitung Die Zeit. Eine Auswahl dieser Kolumnen wurde unter dem Titel vom Handwerk des Philosophen 2001 veröffentlicht. Andere Arbeiten sind, ich mache nur mal einen kurzen Überblick, 1991 eine Ästhetik der Natur, 1995 Versuch über die Form des Glücks, 2002 sich bestimmen lassen, 2004 Adornos Philosophie der Kontemplation, 2007 die Macht des Erscheinens und 2011, 111 Tugenden, 111 Laster, über das wir heute Abend reden werden. Bevor wir jedoch jetzt in die Debatte einsteigen, möchte ich noch einige Informationen zum Ablauf des Abends unterbreiten, damit Sie wissen, worauf Sie sich hier heute einlassen. Nach einer kurzen formalen Vorstellung des Buches wollen wir etwa eine Dreiviertelstunde über dieses Buch reden. Dann haben Sie die Möglichkeit, Fragen an den Autor oder an uns zu stellen. Und oder der Autor des Buches, Martin Seel, wird uns einige Vignetten und Passagen aus dem Buch vorstellen. So sieht der Ablauf dieses Abends aus. Das Gespräch und der Abend wird aufgezeichnet. Insofern, ich weiß nicht, heute Abend gibt es, glaube ich, kein Publikumsmikrofon. Sie können dann in den nächsten Tagen auf www.thomasiusclub.de diese Veranstaltung noch einmal sozusagen nachhören. Gut, insgesamt also wird die Veranstaltung etwa eine Stunde dauern, denke ich mal. Zum Aufbau dieses interessanten und sehr suffisant zu lesenden Buches, 111 Tugenden, 111 Laster, im Fischer Verlag erschien eine philosophische Revue. Dieses Buch umfasst knapp 300 Seiten. Es ist eine Revue, wo sozusagen die 111 Tugenden ihre lasterhaften Seiten haben und umgekehrt. Es ist gegliedert in einen Prolog, in die Revue selbst, dann in ein Begleit- oder Programmheft, einen Epilog und dann noch eine Besetzungsliste mit genau 555 Tugenden und Lastern. Das sind sozusagen die, ich würde sagen, Statisten, Soufflösen, Dramaturgen, also das Fußvolk, ja, was sozusagen in dem Buch alles noch so mit auftaucht, aber nicht eigens zur Sprache gebracht wird oder nicht eigens ein eigenes Kapitel bekommt. Anfangs sind die Passagen, also das ist ein Buch, was kein genuin philosophisches oder wissenschaftliches Buch, denn es kommt, wenn man das als Kriterium ansetzen möchte, keine Fußnote vor, aber es wird natürlich massenhaft zitiert. Am Anfang sehr viel Aphoristiker und später zunehmend mehr Philosophen kommen zu Wort. Insofern würde ich jetzt gleich meine allererste Frage anschließen, und zwar zum Untertitel dieses Buches. Woher stammt Ihr Hang zum Varieté oder zum Musical? Warum eine Revue und keine Oper oder Operette? Warum haben Sie diese Darstellungsform gewählt?
Na, weil für das, was ich tue, glaube ich, der Titel der Revue am passendsten ist. Es ist ja eine Nummernrevue und ich kenne keine Opern, die aus 111 Akten besteht oder 111 Arien enthielte. Und insofern ist sozusagen diese Nummernrevue, also das durch Revue passieren lassen, jetzt von 111 titelgebenden Tugenden bzw. Lastern, erschien mir der Untertitel Revue ganz passend. Ich bin selber kein Revue-Fan. Ich mache meine eigene Revues gewissermaßen dafür. Das Revue-Theater im engeren Sinn ist mir, glaube ich, sogar unbekannt. Aber es heißt ja in dem Programmheft, dass es eigentlich eine Regietheaterinszenierung der nikomachischen Ethik ist. Nicht bei Aristoteles in der nikomachischen Ethik, und es gibt natürlich bei vielen anderen großen Philosophen auch so eine Durchsicht unter eine größere Gruppe von Tugenden bzw. Laster. Man kann das auch bei Thomas von Aquin finden. Aber das ist eine Regietheaterinszenierung. Das heißt, die Dinge werden ein bisschen auf den Kopf gestellt, eine karnevalistische Reinszenierung zentraler Passagen der nikomachischen Ethik, was man aber gar nicht wissen muss, wenn man das Buch lesen möchte.
Wie kommen Sie auf die Zahl 111 und 555? Sind Sie Zahlenmystiker?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Schnapszahl. Und die Schnapszahlen, mit denen ich arbeite, da es nun im Jahr 2011 erscheinen sollte, dachte ich, 111 wäre eine passende Zahl. Die Schnapszahl zeigt einerseits, dass es auf die Zahl eben nicht ankommt. Es hätten auch 87 oder 137 kurze Kapitel sein können, aber die Vielzahl ist ein wichtiger Teil der Botschaft des Buches, denn Tugenden und Laster sind Herdenwesen. Wie ich sage, sie gedeihen nur in großer Gesellschaft, und dass in großen Gesellschaften, großen Herden, gibt es notwendigerweise Konflikte. Das heißt, sie stützen und stören einander, und das ist ein wesentlicher Aspekt dessen, was ich dort zu beschreiben versuche.
Ich meine, wir sind hier ja natürlich in einer Werbeveranstaltung, das ist klar. Dass die Werbeveranstaltung klappen könnte, habe ich selber erlebt. Ich habe nämlich das Buch im Flugzeug dabei gehabt nach Wien. Da saß ein ziemlich mächtiger Mensch neben mir. Der saß eben so nahe, dass er mit hineinschauen konnte und sagte dann, also da haben Sie aber ein interessantes Buch, worum geht's denn? Und genau, das war ja eigentlich die Frage. Es sind zwar, wie gesagt, 555 Tänzerinnen in Schwarz und Weiß. Was immer, Tänzerinnen müssen wir eigentlich sagen, obwohl vielleicht ist es doch eher so eine Art Ballett mit Tugenden und Lastern. Und man sieht, und das war ja auch die Frage meines Flugnachbarn, wie macht man sowas spannend? Also wie macht man solche, weil er hatte, ich weiß nicht, welche tiefen Hoffnungen oder sowas gesehen und an andere Texte und sagte, wieso ist das spannend? Und der Trick von Martin Seel ist, er sagt uns hier, und ich bin mir nicht sicher, ob das ganz klappt, dass es damit spannend wird, jedes Schlechte hat auch sein Gutes, jedes Gutes hat sein Schlechtes. Ist das die geheime Botschaft?
Nicht wirklich. Das sieht so aus, oberflächlich gesehen. Zunächst mal aber zum
Stichwort Ballett. Also Ballett, nicht, sondern Tanztheater. Ich wollte eigentlich, nein, dieses Cover ist ja, habe ja nicht ich mir ausgedacht. Ich hatte dem Verlag geschrieben, nehmen Sie irgendeine verrückte Männer-Frauen-Szene von Pina Bausch. Also so chaotisches Tanztheater. Ballett ist wieder was, wo ich gar kein Faible für habe. Die Ambivalenzthese, die du erwähnst, ist natürlich ein wichtiger Aspekt in dem Buch, aber das Buch ist eigentlich eine knallharte Tugendethik. Das ist nicht so, dass jetzt Tugenden und Laster, das ist alles so eine Gemengelage, wo alle Katzen grau werden, sondern es versucht nur über das Verhältnis von Tugenden untereinander und Lastern untereinander und Tugenden und Lastern untereinander genauer nachzudenken, als das in den vielen auch heutigen Tugendenethiken der Fall ist. Und die Unterscheidung von Tugend und Laster, von Gut und Böse bleibt durchaus intakt. Nur kommt es da, das ist die Botschaft, häufig auf die feinen Unterschiede an und auch sagen, Konflikte zwischen Tugenden einerseits, Lastern andererseits und ihren Mischverhältnissen sind konstitutiv für das, gerade für das, oder mögliche Konflikte sind konstitutiv gerade für das, was wir ein aufrechtes Leben, ein gutes oder gerechtes Leben nennen.
Die Frage, die ich natürlich etwas, sagen wir mal so, dir gegenüber wie deinem Mentor Aristoteles gegenüber gern stellen würde, ist folgende. Aristoteles erzählt uns ja, dass alles Gute liegt in der Mitte, also wir sollen eine Mitte suchen. Und dann hat man den Eindruck, dass seine nikomachische Ethik mit der Suche nach der Mitte nur eine sehr langweilige und langatmige Auslegung eines der typischen Orakel- oder Kernsprüche der griechischen Tradition, Meden Agan, Nequid Nimis, nichts allzu sehr ist. Und machst du nicht so was Ähnliches? Das nennt man dann Tugendethik. Und im Wesentlichen kommt in einer immer wieder derselben Weise, die Varieté-Nummern ähneln sich dann arg, immer wieder dieselbe Message raus, das, was zunächst mal gut scheint, kann man auch übertreiben und wird dann schlecht.
Na, zu Aristoteles gibt es ja einige deutliche Unterschiede. Bei Aristoteles sind die Tugenden, die Charaktertugenden, Mitten zwischen jeweils angrenzenden Lastern, also dem zu viel und zu wenig. Bei mir wird es ja komplexer und wilder, dadurch, dass bei mir auch die Laster angrenzen an mögliche Tugenden oder Keime eines möglichen tugendhaften Verhaltens enthalten. Also wenn wir Tugenden und Laster als Charaktereigenschaften verstehen, die sich im Handeln der Menschen zeigen, Eigenschaften, für die man wenigstens teilweise etwas kann und die sich in unserem Handeln sowohl unsere eigene Lebensführung betreffend als auch unser Verhalten anderen gegenüber eben als gut oder schlecht erweisen können. Und insofern ist das, Tugenden und Laster sind heikle Balancen. Und in dem Sinne kannst du das trivial finden, aber es hat lange niemand mehr das so ausgedrückt. Wenn ich mir philosophische Tugendethiken anschaue, die reden von der Tugend von Rehen, Eicheln, Bäumen heute, die naturalistischen Ethiker, und sagen, ja, beim Menschen ist das eigentlich genauso. Also was ein gutes Pferd ist, wissen wir, was ein gesunder Baum, guter Baum ist und der gute Mensch. Die Moral beim Menschen, sagt Philippa Foot, eine berühmte amerikanische Philosophin irgendwo, ist sowas wie der Stachel bei der Biene. Und dann kommen immer die Zusätze, oder auch bei Michael Thompson, den du ja auch kennst. Ja, beim Menschen ist das alles viel komplizierter. Bei Menschen ist es aber unvergleichlich viel komplizierter und interessanter. Und das wollte ich durch diese Phänomenologie von Tugenden und Lastern deutlich machen. Und ich denke, wenn man das Buch liest, erlebt man auch manche Überraschungseffekte. Denn der Zuschauer, wenn wir in der Revue-Meta verbleiben, weiß ja zwar, dass ich in der Regel irgendwo den Dreh machen werde. Also ich fange bei einer vermeintlichen Tugend an und zeige das potenziell Lasterhafte in ihr oder umgekehrt, aber wo und wie ich den Dreh mache, das weiß man nicht. Insofern ist es wie bei jedem guten Theaterstück, kommt es auf die Form an. Die Message kann man so trivial reformulieren, wie man bei jedem großen philosophischen Buch immer, wenn man will, eine triviale Message findet, aber es kommt immer auf die Durchführung an. Und das müssen die Leser entscheiden, ob die so harmlos ist, wie du sie gerne hättest.
Ich meine, der Thomasius Club hat ja den Namen von Christian Thomasius und der war bekannt als einer der Kritiker, deswegen bist du jetzt in das Unglück geraten, dass du dich selber loben musst und ich dich nicht loben darf, aber das gehört halt zu unserem Spiel.
Du darfst ruhig.
Das kommt. Ich gebe ja zu, dass bei dir der Trick, wie gesagt, jedes Schlechte hat sein Gutes und jedes Gute sein Schlechtes, ein bisschen anders funktioniert als der Trick des Aristoteles. Und trotzdem, es ist ja so, dass stimmt denn das Schema? Also funktioniert das Schema? Bei Aristoteles funktioniert es ja auch nur manchmal, weil Platon würde ja gesagt haben, schaut mal her, manche der Tugenden sind eher so, dass man nicht genügend davon haben kann. Und wenn es falsch gemacht wird, dann liegt es nur daran, also man kann möglicherweise nicht genügend Vertrauen haben oder man kann nicht genügend Weisheit haben, Klugheit haben, Großzügigkeit haben. Und wenn man dann das Schlechte daraus sucht, dann muss man sich sozusagen auf eine Metaebene oder sagen, der hat es halt falsch verstanden, was jetzt jeweils das Richtige ist. Ist das nicht ein Schema, mit dem du dadurch durch die Population der Tugenden und Laster marschierst?
Nein, das ist ja, nein, ich stelle das Schema, wie du es nennst, ja bei jedem einzelnen dieser Stücke wieder neu auf die Probe. Wir machen jetzt ja keine Aristoteles-Philologie. Aristoteles Absolut. Wendet das durchaus an einigen Punkten schematisch an, aber Vertrauen. Ich meine, zu viel Vertrauen in die Banken gibt's doch wohl. Zu viel Vertrauen in die Weisheit von Frau Merkel oder Sigmar Gabriel gibt's auch. Also zu viel Vertrauen wird blindes Vertrauen. Also das Beispiel des Vertrauens finde ich da heikel, weil Vertrauen ist natürlich ein Vorschuss, den man Menschen und zwar notwendigerweise ein Vorschuss, den man anderen Menschen oder auch Institutionen gibt, aber es sollte doch mit einer Dosis Misstrauen gepaart sein, wenn es nicht zu blindem und falschem Vertrauen werden sollte. Gut, Platon lässt den Sokrates im Protagoras ja die Gegenthese vertreten. Also wenn man eine Tugend wirklich hat, dann hat man alle. Er diskutiert vorwiegend die vier klassischen griechischen Kardinaltugenden plus der Frömmigkeit im Protagoras. Das ist eine These, die aber schon Aristoteles mit ziemlich guten Argumenten kritisiert hat und die ich auch kritisieren würde. Also so das Ideal, wer wirklich tugendhaft ist, der besitzt alle oder der besäße, weil wir sind ja Menschen, das weiß, fehlbare Menschen, das weiß ja irgendwie selbst Platon und Sokrates erst recht, wer wirklich tugendhaft ist, hätte alle Tugenden und würde immer richtig handeln. Das ist ein absurdes Ideal. Als Ideal ist es absurd. Weil Menschen widersprüchliche, zu einem gelingenden Selbstverhältnis, das steht insbesondere dem Stück über Humor, gehört es, dass man auch mit dem eigenen Widerspruch leben kann. Und ich möchte den Menschen sehen, der halbwegs ein lebhafter, interessanter und charaktervoller Mensch ist, der nicht irgendwo seine inneren Widersprüche hätte. Und deswegen glaube ich, ist es für eine realistische Betrachtung, das Buch ist ja durchaus normativ, also man soll möglichst ein für sich selbst und im Blick auf die andere gutes und im Blick auf die anderen gerechtes Leben führen. Das Buch ist normativ, aber es verzeichnet den Menschen nicht in der Weise, so dass wir im Grunde an Automaten denken und nicht an reale Menschen, wenn wir von dem guten Menschen sprechen.
Doch noch mal schnell zum Buch. Ich lasse dich gleich. Wir haben vielleicht noch nicht deutlich genug gemacht, dass in dem Revue-Theater-Teil, da treten die Tugenden auf als Figuren und danach haben wir ein Programmheft, weil was du jetzt gerade gesagt hast, stammte zum Teil aus der Revue, zum Teil aus dem Programmheft. Und im Programmheft wird ja versucht, oder das ist die Absicht des Programmhefts, normalerweise erzählen uns ja die Programmhefte der Opern und Revues immer irgendwelche philosophische Rahmengeschichten, das machst du hier auch. Und dort führst du so eine Debatte wie die jetzt gerade über Sokrates, wobei ich im Übrigen der Meinung bin, dass man den auch anders lesen kann. Aber die Debatte über das Programmheft wollen wir jetzt gar nicht führen, sondern eher einfach eine Kontrollfrage. Für den Leser ist die Revue, das ist praktisch wie eine Werbung, leichter zugänglich als dein Programmheft. Wie würdest du da empfehlen, mit dem Buch umzugehen? Das Programmheft funktioniert nicht eigentlich so wie bei uns in der Oper, weil das sind sozusagen nicht eigentlich zum Thema passende Kommentare des Feuilletons, aber dein Programmheft ist ja eigentlich der philosophische Kern, oder sehe ich das falsch?
Das siehst du insofern falsch, als natürlich das Programmheft eine kurze Abhandlung über die Möglichkeit einer Tugendethik heute ist. Nebenbei noch mit dem Punkt, dass sagen Kontrast zwischen einer Prinzipienethik und einer Tugendethik in meinen Augen gar nicht so groß ist, wie er oft erscheint. Insofern ist das eine kleine philosophische Abhandlung, aber es stützt sich auf das Argument der Revue, also die Beobachtung der Revue spielen für die Thesen, die man im Programmheft findet, schon eine entscheidende Rolle. Im Übrigen, das steht auch im Prolog drin, ist es so wie im Theater auch. Der Zuschauer kann vorher das Programmheft lesen und dann glauben, die Revue besser zu verstehen. Er kann aber auch sozusagen das Stück erstmal sich zu Gemüt führen und dann das Programmheft ignorieren. Und da das aus 111 Stücken besteht, kann er hinten anfangen oder vorne anfangen oder in der Mitte. Ist ja auch wieder Endlosschleife konzipiert. Es beginnt mit dem Leichtsinn und endet mit der Gelassenheit, die fast schon wieder an Leichtsinn grenzt. Also da kann man, das ist eine offene Form.
Also ich fand ja gerade interessant, dass Sie das Programmheft hinter das schmetterlingshafte Hüpfen von Tugend zu Laster, / gewagt haben, weil hat mich dieses Programmheft natürlich am meisten interessiert, weil ich wissen wollte, was steht denn da so nun
natürlich
drin?
Natürlich.
Okay, das ist vielleicht von der Berufung her dann schon mitgegeben. Aber als ich sozusagen den Schematismus verstanden hatte, der vorne exerziert wird in den verschiedenen Vignetten, habe ich sozusagen nochmal mit neuen Augen diese Vignetten lesen können, weil ich, wie Sie dann in dem Programmheft auch aufmachen, das Gespräch oder den Streit oder den Schlagabtausch von Aristoteles und Kants verschiedenen Tugendbegriffen und Ethiken darin nochmal neu erlebt habe. Und insofern fand ich das dann nochmal bereichernd. Also ich habe sozusagen diese Revue zweimal gesehen. Und so sollte es ja vielleicht auch jemanden gehen, der sozusagen im Nachgang das Programmheft sich nochmal zu Gemüte führt und dann nochmal, ach ja, das war so und so gemeint und das war so und so gemeint, ach, da lese ich da nochmal nach. Also insofern, also war das doch, also das fand ich gerade eine sehr schöne Bereicherung, das nochmal sehen zu dürfen, mit einer theoretischen Fundierung und mit einer Aussage, die in den einzelnen Vignetten so nicht vorkam, sondern da wurde ja so nur gesagt, das heißt nur jeweils vorgeführt, wie die Tugenden auch immer sozusagen, Sie haben das so schön formuliert, auf Seite 235, Tugenden sind Laster, die ihr Schlimmstes nicht ausleben und Laster sind Tugenden, die ihr Bestes versäumen. Genau das haben Sie ja immer wieder versucht darzustellen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, wie das funktioniert.
Das Programmheft unterstreicht aber auch gewisse Dinge, die in der Revue selber drin sind. Also es gibt so ein paar Stücke, etwa im Abschnitt über Würde und Selbstachtung, wo auch schon so ein bisschen Theorie drin ist, oder in dem das längste Stück über Gerechtigkeit. Manche der Stücke sind auch theoretisch, manche wirken so fast erzählend und manche haben aber auch so Elemente der Theorie drin, die dann im Programmheft wird das nochmal geordnet, weil ich sage ja, das Programmheft bringt wieder Ordnung in das Chaos. Sie kennen vielleicht den Satz von Karl Kraus, den Adorno immer zitiert hat, Die Aufgabe der Kunst sei es, Chaos in die Ordnung zu bringen. Und die Revue ist ja insofern chaotisch, als sie anarchisch konzipiert ist. Es gibt keine Hierarchie, also manche trivialen oder scheinbar trivialen Tugenden respektive Laster werden ausführlicher behandelt. Weisheit ist ganz kurz, Albernheit ist länger, wenn das überhaupt eine Tugend oder ein Laster ist, dann muss man erstmal auch oder darf man überlegen. Also insofern ist das so chaotisch und das wird dann so ein bisschen geordnet in dem Programmheft, aber auf der Basis der Elemente, die eigentlich meines Erachtens in der Revue schon drinstecken. Und ich habe auch erst die Revue geschrieben und dann das Programm. Mhm. Gut, man ist als Berufsphilosoph, hat man natürlich gewisse theoretische, weiß man ungefähr, in welchem theoretischen Rahmen man sich bewegt. Das lässt sich leider nicht ganz vermeiden.
Sehr schön fand ich ja auch immer, wie Sie schaffen die Übergänge, wie sozusagen der Schmetterling von Blüte zu Blüte sich treiben lässt. So haben Sie sich ja offenbar in diesem Buch treiben lassen. Es ist ja nicht alphabetisch geordnet oder irgendwie geordnet, sondern es gibt irgendwie Wahlverwandtschaften zum Teil, dann längere, kürzere Passagen. Die Gerechtigkeit haben Sie eben schon erwähnt, ist 5,5 Seiten lang. Dagegen dann die sich anschließende Selbstgerechtigkeit plus eine halbe Seite wird schnell abgehandelt. Also das ist sehr unterschiedlich und sie kriegen aber es immer wieder dann hin, sehr schön, das fand ich vom Stil her sehr schön, die Übergänge immer zum nächsten Thema letztlich auch. Und die hängen irgendwie miteinander zusammen, ja, sie sind alle ja vernetzt, ja, genau, das ist ja eine ihrer wesentlichen Thesen.
Es ist ein heikles Netzwerk und es ist ja, deswegen funktioniert die Revue weniger schematisch, als es bei Aristoteles ist. Bei Aristoteles gibt es zu jeder Charaktertugend immer ein zu viel und ein zu wenig. Manchmal muss er einen Begriff erfinden, also es klappt auch nicht immer. Bei Aristoteles, aber bei mir gibt es ja immer so Bündel und Gruppen und
also doch so eine geheime, Bands. Also doch eine geheime sokratische Position, dass es eine bestimmte Art von Einheit gibt.
So
weil
viel,
weil in der Übersetzung, ja, wenn da Sokrates sagt, es gibt eigentlich nur eine Tugend und die nennt er, das griechische Wort ist Dikaiosyne, jetzt ist Dike oder Dikere, das stammt natürlich das richtige Tun und das richtige Tun ist immer richtig, da ist ja nichts Falsches dran und vielleicht ist es diese im Grunde ziemlich flache Einheit der Tugend, die der Sokrates meint, die als solche aber gar nicht so sehr zu...
Ja, ich würde sagen, da ist was dran, also das ist ja so eine holistische Theorie, also so eine ganze, es ist eine Einheit und das kann man nicht so fest und hierarchisch eindeutig, natürlich ist es auch kulturell und historisch unterschiedlich, welche Tugenden oder Laster als besonders gravierend gelten. Aber dieser Einheitsgedanke, der ist sokratisch und den würde ich auch verteidigen. Ob man nun sagt, wer eine Tugend hat, hat alle. Das ist ja im Protagoras, spielt Platon mit bestimmten Gedanken. Das ist ja nicht, also Sokrates ist ja nicht Platon und Sokrates selber nimmt seine eigenen Ideen, ja, spielt selber auch immer mit Ideen. Also insofern ist das auch mit vielem, was man bei Platon finden kann, durchaus vereinbar. Es gibt ja diesen schönen Satz von Robert Spähmann, der auch das Buch mit dem Titel Glück und Wohlwollen geschrieben hat, wo er sagt, das ist der erste Satz, in diesem Buch steht hoffentlich nichts Neues. Also zu glauben, in der Ethik und Moralphilosophie könne man wirklich mit was ganz spektakulär Neuem hervorkommen, ist immer ein falsches Versprechen.
Dem stimme ich zu. Und trotzdem habe ich ja die Frage gestellt, wie kriege ich es trotzdem spannend gemacht? Und der Versuch ist natürlich, dass einerseits durch die Revue, wir haben da die literarische Form, das haben wir ja schon besprochen, aber trotzdem so ein bisschen ist diese These, dass alles Gute was Schlechtes und was alles Schlechtes was Gutes hat, ja, zum Teil richtig, aber zum Teil auch erschlichen, gell? Wenn ich natürlich, deswegen mein Beispiel mit dem allzu viel ist ungesund. Das allzu trägt natürlich immer schon, dass es schlecht ist. Oder wenn jemand sagt, allzu vertrauensvoll. Das heißt, das ist ja dann praktisch nur eine Möglichkeit der semantischen Verschlechterung einer Tugend. Und dafür haben wir halt manchmal Begriffe und manchmal nicht. Und müssen dann das Adjektiv dazufügen. Siehst du das so einfach, wie ich es dir gerade suggeriere, dass also die Schlechtigkeit deiner Tugenden praktisch immer daher rühren, dass du irgendein geheimes Wort allzu hineinschmuggelst, wenn es nicht anders geht? Also allzu weise würde aber gar nicht gehen. Höchstens, dass jemand nicht sieht, wann die Weisheit zureichend ist. Allzu weise. Deswegen meine ich, Platon hätte ja Tugenden, die ganz anders schauen, wo du im Extrem, ein unerreichtes Extrem in die Richtung laufen musst. Deswegen meinte ich, die Tugenden, dass die eben nicht alle in der Mitte sind, nicht alle nur dann selber schon schlecht sind.
Ich vertrete ja nicht die These von der Mitte. Die finde ich selber auch zu plump, allzu weise. Darunter kann ich mir gar nichts vorstellen. Aber Weisheit hat auch natürlich die innere Gefahr, dass der Gleichgültigkeit, ich, nicht der weise Mensch, der das Leben kennt, kann sie die Arme zusammenfalten und die Grausamkeiten der in der Welt mit größter Gelassenheit an sich vorübergehen. Das ist eine innere Gefahr, so einer bestimmten Form von Lebenseinstellung, die man vielleicht weise nennen kann. Außerdem, viel wichtiger ist noch, es gibt ja viele Tugenden und oder Laster, die Ambivalenz auf die Stirn geschrieben ist. Nehmen wir Neugier, nicht? Die Neugier hat historisch eine interessante Karriere gemacht. Also bei Augustinus bis Heidegger ist sie was Schlechtes. Sie ist eine Form von übler Gottvergessenheit oder Seinsvergessenheit. Von Francis Bacon bis Hans Blumenberg hat sie eine positive Karriere gemacht. Also das ist die Kraft, ich übertreibe nur ein klein wenig, die Kraft der Zivilisierung des Menschen. Und Neugier ist von vornherein weder eindeutig eine Tugend noch eindeutig ein Laster. Sie kann nerven, nicht? Selbst wenn wir neugierig sind, was unsere Kinder so abends treiben oder sie immer fragen, wie war es in der Schule, dann nerven wir sie. Aber wenn wir gar nicht mehr neugierig wären, dann nicht, würden sie die Fragen auch wieder vermissen. Oder wissenschaftliche Neugier. Nicht? Ein Wissenschaftler soll up to a point neugierig sein, wenn er sich aber für alles interessiert, wird er nie was Gescheites zustande bringen. Also so gibt es eine ganze Reihe von Charaktereigenschaften, die gar nicht mal, wo wir gar nicht sicher sagen können, man kann auch den Leichtsinn nehmen. Der hat, wenn er Gelassenheit oder Leichthändigkeit meint, ist es etwas Gutes, ist aber auch immer was Gefährliches. Also es gibt viele durchaus nicht harmlose Charaktereigenschaften, die von vornherein also schon in der Hotzone des Widerstreits von Tugenden und Lastern stehen. Und insofern darf man das alles nicht so schematisch sehen. Und ich habe versucht, die Revue so zu schreiben, dass man es nachher gar nicht mehr so schematisch sieht, auch wenn man.
Der Gesamtrahmen erzeugt natürlich, dass du die Fälle, die natürlich interessanter sind, weil sie ambivalent sind, dass du sagst, alle Fälle sind von diesem ambivalenten Typ. Und mein Stachel will gerade sagen, das ist ein bisschen übertrieben oder ein klein bisschen ermogelt.
Ich unterscheide ja deswegen im Programmheft, ich glaube, vier Formen der Ambivalenz und sage, mit einem Begriff der Ambivalenz kommen wir gar nicht aus. Also das ist so. Ja, das ist so die, was gewissermaßen die Werbefläche. Also deswegen steht dieser Satz ja hinten drauf. Nicht tun, lass das in ihr Schlimmstes nicht ausleben. Nicht, das ist sozusagen die Schlagzeile, aber im Buch geht es dann schon auch ein bisschen differenziert zu und Verlage tun halt gerne dann solche Sätze hinten drauf. Im Übrigen ist der Satz aus meinem vorigen Buch geklaut.
Von dir natürlich, weil er im Text selber vorkommt. Oder?
Der kommt auch im Programm mit vor, aber ist geklaut in dem vorigen Buch, das ja noch aphoristischer war, Theorien, gibt es eine Passage von den Stücken 80 bis 115 ungefähr, wo die wesentlichen Ideen zu diesem Buch schon drin sind. Und sagen, es ist ja immer so, dass ein Buch aus dem anderen entsteht. Und dieser Satz, also Tugenden sind Laster, die ihr Schlimmstes nicht ausleben, Laster sind Tugenden, die ihr Bestes versäumen, der steht schon in dem alten Buch drin.
Weil ich meine,
aber es ist kein Plagiat, glaube ich. Von sich selber darf man klauen.
Darf man.
Nicht, dass ich jetzt
absolut.
Wieder
also,
ein WikiLeaks-Dings hier kriege.
Selbstplagiate sind manchmal sogar erwünscht. Aber wenn man mal nochmal diese Ambivalenzen anschaut, ich will versuchen zu sagen, aber eigentlich ist es doch trivial oder selbstverständlich, dass zu jedem dieser klugen, positiven Sprüche, ich rede jetzt nicht von den Titeln, weil die Tugenden sind ja Titelwörter, wenn man mal die Ausdrücke anschaut, sondern zu den zugehörigen Ratschlagsorakel, also sagen wir mal, zur Besonnenheit gehört ja dieses Orakel oder der Satz, handle, ich benutze es nicht besonnen, also überlegt, nachdenklich, kontrolliert. Aber zu jedem dieser Sprüche gibt es natürlich den Gegenspruch, dem Eile mit Weile, das irgendwie in die Besonnenheit schaut, gibt es natürlich den Gegenspruch des frisch gewagt ist halb gewonnen. Bei Sokrates im Charmides wird deswegen auch sich lustig gemacht über die Meinung, die wahre Deutung der Besonnenheit bestünde darin, dass man bedächtig redet. Das war ja die Variante des Charmides, der meinte, Besonnenheit funktioniere so. Und ist es nicht eine Selbstverständlichkeit, dass wir also bei falsch verstandenen Tugenden, wenn sie sozusagen in der Erscheinungsform falsch verstanden sind, Laster finden? Wie bei der Besonnenheit schon im Charmides. Also ja. Oder anders formuliert, wie gesagt, es gibt keinen Aphorismus, zu dem man nicht auch eine Negation findet und sagen kann, ja, die Negation ist auch wahr, aber in anderen Situationen halt.
Ja, Permin, du bist Philosoph. Du willst immer den einen allgemeinen Gedanken reformulieren. Und natürlich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man es mit allem übertreiben kann. Es wird schon interessanter, wenn man hinzufügt, dass man es auch mit allem untertreiben kann. Okay. Aber gut. Und ich denke, wenn man sich das Buch ist ja auch so geschrieben, dass es potenzielle Leser einfach dadurch unterhält, möchte ich fast sagen, dass er über seine eigene Kombination von Tugenden und Lastern nachdenkt und damit so spielen kann. Also das ist ja auch eine Aufforderung so einer fantasierenden Selbstbetrachtung gewisserweise. Und das ist es gibt ja, Kunst macht das häufig, sie spielt bestimmte Sachen durch, ohne jetzt diese Dinge, also diese Dramen oder Leidenschaften oder sonstigen Zustände, die literarisch oder auf der Bühne behandelt werden, ohne das auf einen Punkt zu bringen und dieses Durchspielen dessen, wie es um uns steht, sofern wir eben, jeder von uns ist ja eine andere Kombination von Charaktereigenschaften. Also auch das ist ein Punkt, der mir wichtig war. Wir dürfen uns den guten Menschen nicht als irgendeine ideale Kombination von Tugenden und so ein paar vielleicht unvermeidlichen Lastern vorstellen, sondern jeder von uns ist eine eigene Kombination von Charaktereigenschaften, und das macht die Individualität eines Menschen aus. Und das durchzuspielen finde ich für sich genommen schon reizvoll, ob jetzt dabei eine für dich interessante These dabei herauskommt oder nicht, habe ich das gerne geschrieben.
Also jetzt, also halt mir doch erstmal fest, also das erste ist, also es geht Ihnen allererst um die Darstellung der Vernetzung der verschiedenen Tugenden beziehungsweise Laster, und gleichzeitig geht es aber auch darum, nicht nur diese Vernetzung darzustellen, sondern gleichzeitig, dass man eben immer in die konkrete Haltung oder Handlungssituation hineinschauen muss, denn die ist kontext- oder situationsgebunden, und da erst lässt sich überhaupt erst entscheiden, also ob etwas tugendhaft oder lasterhaft ist. Und diese Urteilskraft, die muss sozusagen über Übung, Erfahrung und Disposition, wie Sie schreiben, gewonnen werden. Wer entscheidet denn nun letztlich darüber, was eine Tugend, was ein Laster ist? Und es ist ja offenbar auch in Ihrem Buch nicht so, dass tatsächlich alle Tugenden bzw. Laster ihr Pendant haben. Sie haben eine große Ausnahme, und das ist die Grausamkeit. Da können wir vielleicht dann nochmal drüber sprechen.
Ja, das, also insofern ist der Titel irreführend, weil es sind 110 Tugenden und 111 Laster, aber das ist eine Pointe, ist eine besondere Pointe, weil ich die Grausamkeit von diesem mindestens minimalen Ambivalenzcharakter ausnehme. Aber man muss, wenn man jetzt über Bewertung redet, muss man unterscheiden über Bewertung von Handlungen. Die können ja, es gibt häufig eindeutig gute, eindeutig schlechte Handel und Handlungen, die neutral sind. Ob ich euch mein Glas jetzt dahin stelle oder dahin, ist egal, solange das Glas nicht umfällt, sind irrelevant. Und das heißt, die Beurteilung von Handlungen, das ist eine, wir beurteilen aber auch den Charakter von Leuten. Das ist ein arroganter Kerl. Ja, dann beurteilen wir nicht eine einzelne Handlung, aber von einem arroganten Menschen wird man natürlich immer wieder arrogante Äußerungen oder arrogante Handlungen anderer Art erwarten. Und diese Tugenden und Laster sind ja so Voreinstellungen, die ein Mensch durch Erfahrung, Erziehung, vielleicht auch Überlegungen ausgebildet hat und die man im Prinzip auch ändern kann, obwohl das nicht so immer so ganz einfach ist. Das ist das eine, also wenn wir sagen, das ist ein freundlicher Mensch, dann erwarten wir ein bestimmtes Verhalten, das er meistens auch zeigt, aber eben vielleicht nicht immer oder ist an der falschen Stelle freundlich. Und genauso bei dem arroganten Menschen. Und manchmal gibt es ja auch die erfrischende Arroganz. Insofern kommt die Arroganz bei mir gar nicht so schlecht weg. Wahrscheinlich, weil ich früher selber, glaube ich, ein irrsinnig arroganter junger Mensch mal war. Also das muss man auch unterscheiden, wie man Handlungen beurteilt. Und wer das beurteilt, das sind wir. Also was wollen Sie sagen? Das macht der Bundesgerichtshof? Nein, das sind sozusagen die Beurteilungen, die wir untereinander uns auseinandersetzen können und auseinandersetzen müssen. Und wir stützen uns dabei auf in der Regel paradigmatische Vorstellungen oder bestimmte Situationen, wo wir denken, das gehört sich in dieser Situation oder gehört sich nicht, das ist nicht daneben. Und wir stützen uns natürlich auf allgemeine Prinzipien, dass ein rücksichtsvolles Verhalten eines ist, das den anderen ihre Selbstachtung und die Möglichkeit eines für sie guten Lebens lässt oder so etwas. Das sind allgemeine Prinzipien, die durchaus im Hintergrund stehen. Aber diese allgemeinen Prinzipien, ob man die nun mit Kant oder einem anderen erlauchten universalistischen Philosophen formuliert, bedürfen ja einer alltäglichen praktischen Auslegung. Und Tugenden und Laster sind im Grunde nichts anderes als Auslegungen, und natürlich manchmal auch kontroverse und manchmal auch bedenkliche Auslegungen der allgemeinen Prinzipien, die wir formulieren würden, wenn wir Philosophen oder Menschen wären, die eine Charta, eine Menschenrechtscharta aufstellen. Ohne diese praktischen Auslegungen wissen wir gar nicht, was es heißt, Prinzipien der moralischen Rücksicht beispielsweise verinnerlicht zu haben, und wir wissen auch nicht, was es heißt, für uns selbst ein einigermaßen aussichtsreiches Leben zu führen.
Insofern geht es aber nicht in diesem Buch dann darum, Tugenden und Laster gleichwertig dastehen zu lassen, sondern es ist sozusagen immer der Vorrang der Tugend vor dem Laster gewährt, auch bei Ihnen in Ihrem Buch. Wegen des
Ja, sicher, das steht auch drin. Also es geht darum, die Unterscheidung von Tugenden und Lastern besser zu machen, als sie sonst getroffen wird. Und dabei eben Sie haben ja die Urteilskraft schon erwähnt, die Wichtigkeit der feinen Unterschiede und dass man eben nicht keine schematische Vorstellung davon haben sollte, was ein einigermaßen aufrechter Mensch ist, was ein guter Charakter ist und was ein schlechter Charakter ist. Ich mache nicht die Unterscheidung kaputt, sondern die Unterscheidung ist zentral. Man muss sie nur differenzierter und ein bisschen farbiger treffen, als das unter Philosophen so üblich ist.
Martin, ein Problem habe ich natürlich, mich hat das Buch sehr amüsiert und der Flug, wie gesagt, ist sehr kurzweilig gewesen, auch im Rückflug. Deswegen habe ich natürlich eine Schwierigkeit, an dir herumzukritteln. Ich wollte nur darauf hinweisen.
Gib dir Mühe.
Ja, klar, ich gebe mir Mühe. Mir ist übrigens aufgefallen, dass du hast nur 110 Laster, weil die Grausamkeit der keine Tugend.
Ich habe nur 110 Tugenden.
110 bei den Lastern selber, bei der Tugend selber hast du aber eine, die du ganz besonders wenig kritisiert hast, ist mir aufgefallen, ist gerade die Großzügigkeit. Da war kaum eine Kritik drin.
Doch.
Ja? Welche war sie?
Großzügigkeit ist immer auch ungerecht und willkürlich, und nur dann ist sie Großzügigkeit. Das ist ein Nachteil. Ich kann es gleich vorlesen, aber die Großzügigkeit hat ein wesentlich arbiträres Element und das kann auch mal heikel sein. Aber natürlich, das ist ja keine Sammlung von Lexikonartikeln, das wollte ich auch vermeiden. Also jedes Stück hat dieselbe Länge, jedes Stück ist gleich aufgebaut, so wie das bei Lexika ist. Ja. Dann liest es keiner und dann hätte ich auch überhaupt keine Lust, es zu schreiben, sondern manchmal ich wollte auch eben nicht die schematisch verfahren. Manchmal ist es nur zart angedeutet. Also es gibt Rezensenten, die haben gesagt, ja, die Anmut nimmt er aus, die Liebe nimmt er aus, die Gelassenheit nimmt er aus. das Körnchen Gegenteil ist immer da, bis auf die Grausamkeit. Manchmal ist es ganz offensichtlich und manchmal habe ich es so versteckt, okay, dass...
Okay,
und aber wenn der Leser findet, dass dann zwei, drei Tugenden jetzt gewinnen, ist es auch okay, weil jeder muss ja für sich selbst sowieso überlegen, was sind die in meinen Augen wichtigsten Tugenden überhaupt oder was sind die Tugenden, die mir am wichtigsten sind. Das will ich ja jetzt nicht dogmatisch festlegen. Ich will ja keinen neuen Tugendkatalog hier
aufstellen. Nein, aber wir spielen an den Beispielen ja gerade durch, wie das Schema funktioniert, das andere Beispiel und was daran dran ist. Das andere Beispiel, das mir aufgefallen war die Willensschwäche. Wie kann man um Himmels Willen an der Willensschwäche was Gutes finden? Du sagst, ein willensschwacher Mensch kann neue Erfahrungen damit machen. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Also ich kann zufälligerweise kann ich durch alle möglichen, vielleicht sogar durch Grausamkeit positive Erfahrungen machen. Aber warum gerade bei der Willensschwäche? Das ist mir nicht einleuchtend.
Ich glaube nicht, dass das entscheidende Argument war. Also in dem Film von Ernst Lubitsch, To Be or Not to Be, ist es ja ein Running Gag, wenn immer so Witze erzählt. Was ist, oder macht immer einer, also das ist so eine Verwechslungskomödie, die in Warschau zur Zeit der faschistischen Besetzung spielt. Und es ist eine Theatergruppe, eine fürchterlich eitle Theatergruppe, die aber eben Widerstand leistet und dann immer in vertauschten Rollen auftritt. Und was ist von einem Menschen zu halten, der weder raucht noch trinkt noch was mit Frauen hat? Dann sagen sie immer, meinen Sie den Führer? Und das entsteht immer eine peinliche Situation. Aber stellen wir uns doch mal einen Menschen vor, der nie willensschwach wäre. Dann würden wir doch einen Automaten haben, der nicht mal über die Stränge schlägt. Es gibt ja eine lange philosophische, jetzt sind wir wieder beim, ist schon wieder der Protagoras, oder? Ja. Wo Sokrates bestreitet, sowas kann es nicht geben. Wer willensschwach ist, weiß nicht. Also willensschwach ist ja ein Mensch, das ist die Definition des Sokrates im Protagoras, der etwas tut, von dem er selber glaubt, dass es nicht das Beste ist. Und Sokrates sagt, oder Platon lässt Sokrates sagen, ich fürchte, das ist schon ein bisschen ernster gemeint bei Platon, sowas kann es nicht geben. Die Leute wissen eben nicht, was das für sie Beste ist. Und so 95% der Philosophen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, sagen, ja, Willensschwäche gibt es eigentlich nicht. Ich bitte Sie, gucken Sie mal auf Ihr eigenes Leben. Das Phänomen gibt es nicht. Natürlich gibt es das Phänomen und es gibt ein paar Philosophen, Donald Davidson gehört dazu und John Austin, die sagen, doch, das ist ein echtes Phänomen, das gibt es. Und dann, gut, das würdest du ja, das ist der eine Punkt. Ich sage ja, ich sage dann auch noch, es ist gut so, dass es das gibt.
Ja, ja, genau.
Weil wir an dem Punkt aus unserem, wenn wir nicht in der Lage sind, aus unser eigenes normatives Selbstverständnis gelegentlich auch zu verletzen, dann erstarren wir in uns selbst. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und manchmal ist es so, natürlich ist häufig Willensschwäche etwas, was wir hinterher bedauern. Wir bereuen es, manchmal ist es eine schändliche Form des Verhaltens, den Teil bestreite ich nicht. Aber manchmal sind Handlungen, die wir zunächst als willensschwache Handlungen beschreiben und auch selber so wahrnehmen, kann der Beginn eines neuen Selbstverständnisses sein. Und insofern ist ein Mensch, der gelegentlich willensschwach ist, hat ein Stück innere Freiheit, die ein Mensch nicht hat, der immer, niemand weiß ja mit Sicherheit. Ich meine, das hat auch was mit der Wissen, also das hat was mit dem Wissen zu tun, nicht? Diese Fiktion, mit der Sokrates wiederum in Protagoras arbeitet, dass es so etwas wie ein sicheres Wissen über das Gute gibt. Das ist ja auch etwas, was man bezweifeln kann, sondern wir hoffen, dass wir mit unserem eigenen normativen Selbstverständnis richtig liegen. Und es gibt eben Fälle, die zunächst als Willensschwäche verbucht werden, wo wir beginnen, unsere Wertüberzeugung zu ändern und manchmal zum Guten.
Ich darf jetzt mal ganz kurz unterbrechen und ich habe ja schon am Anfang angekündigt, dass Sie auch die Möglichkeit im Auditorium haben, hier Fragen zu stellen an den Autor. Also wir sind jetzt in der Zeit so weit fortgeschritten. Der Firmin hatte gerade schon hier mir große Zeichen gemacht. Wenn Sie gewillt sind, hier eine Frage zu stellen, dann melden Sie sich einfach oder machen Sie sich irgendwie bemerkbar, dann können Sie das gerne hier tun.
Zweite Bemerkung, ich hatte vorher das Buch gelesen von dem Journalisten Moral, Herr Erlinger. Das ist ganz anders angelegt, aber auch interessant. Und es ergibt sich natürlich heutzutage die Frage, weshalb erscheinen solche Bücher? Tun Sie es nun, weil Sie sowieso Philosoph sind, das wird Sie auch einstellen. Ich habe eine ganze Reihe von anderen Dingen aufgelegt und herausgebracht. Oder gibt es doch in der gegnerischen Zeit
ja, zunächst mal schönen Dank für das Kompliment. Natürlich gibt es in der Gegenwart Anlass genug, moralische und natürlich auch Fragen der politischen Moral zu stellen. Ich bin ja, als das Buch rauskam, immer wieder von Radiostationen angerufen worden. Nicht, das war die Affäre um den Bundespräsidenten Christian Wulff, die Würde des Amtes. Und da ging es ja auch um Tugenden. Nicht? Ist der bestechlich? Ist der überangepasst? Ist der servil seinen vermeintlichen wichtigen Freunden, / Geschäftspartnern gegenüber? Insofern war das ja eine Diskussion, auch sagen über sagen was für Tugenden man beispielsweise von einem Politiker erwarten kann. Ja, das ist ein Thema, das ja auch und ich meine, wenn das öffentlich diskutiert wird, ist dagegen gar nichts einzuwenden. Und in der politischen Diskussion spielt natürlich etwas, was in meinem Buch kaum eine Rolle spielt. Spielt ja auch die Tugenden. Es gibt ja auch sowas wie Tugenden von Institutionen, also die Würde des Amtes oder nicht Arbeitsämter können sich herablassend zu ihren Kunden, wie das heute heißt, ein bisschen absurderweise verhalten oder nicht. Insofern ist das, denke ich, dass darüber diskutiert wird, ist eine gute Sache. Und das ist jetzt sind alles keine selbstverständlichen Standards, die da auch im öffentlichen Leben eingehalten oder verletzt werden.
Ich kann dich ja gerade unterstützen. Wir hatten ja vorhin schon eine Diskussion über, jetzt ist die innerphilosophische Debatte über Tugendethik im Unterschied zu Prinzipienethik und der Vorschlag, dass man die nicht so weit auseinander nimmt und dass man nicht, also dass man da in der Debatte ein bisschen mehr auch auf die Rehabilitation dieser Tradition zu setzen hat. Das finde ich ist auch ein aktuell interessante Debatte, jetzt natürlich bei den Philosophen eher als in der Öffentlichkeit.
Ja, deswegen wird ja dieser Spagat zwischen Aristoteles und Kant versucht, ja, dass sozusagen sowohl die teleologische als auch die deontische Ethik hier in gewisser Weise verbunden werden müssen, um ein gelingendes Dasein zu erreichen.
Ja, es ist kein Spagat, sondern das sind zwei oder Seiten einer Medaille. Oh ja, das so, ist ja. Die.
Aber in der
es sieht aus es, wie ein Spagat.
In der Revue kommt es aber kaum vor. Das kommt erst im Programm vor, im Grunde, oder? Würdest du es auch in die Revue hineinlesen, die Auseinandersetzung, oder wenn man so will, die Versöhnung mit Kant? Ich sehe es eigentlich nicht.
Es gibt Elemente, also wenn du dir das Stück über Selbstachtung anguckst oder Würde, wo dann die Menschenwürde vorkommt, das sind Spuren gelegt, aber das muss man nicht merken, wenn man nicht Fachphilosoph ist und soll es auch gar nicht merken.
Ja, schon. Ja, möchte noch jemand?
Herbst.
Ja.
Nicht so früh kaufen,
und lass da fruchtig aus und so weiter und so fort. Und erst dann sozusagen bist du dann getauft und dann werden dir die Sünden vergeben und dann weißt du sozusagen, was du getan hast. Und dann kannst du wieder so ein gottgefälliges Leben führen. Das sozusagen klingt so danach, so nach, also nach diesem beiden, also sowohl nach dem Sprichwort und nach diesem, also dieser Anekdote, das nimmt immer nicht. Aber es scheint trotzdem nicht das zu treffen, was eigentlich immer so als Gutes meint oder so, wenn er sagt, dass Jesus für dich etwas Schlechtes ist. Also es scheint etwas anderes zu sein. Also wenn es Weisheit gibt in den Sprichwort und auch in dieser Betrachtung sozusagen des Lebens, nicht, also guck dich erstmal aus und so weiter und so fort, und es dann dazu führt und führt, erfüllt es sozusagen zu tun und so weiter, scheint etwas anderes gemeint zu sein als sagen wir, dem Motto, ja, sei willensschwach, sozusagen bewusst willensschwach.
Nein, das war ja nicht die Parole, die ich ausgeben wollte. Also sei willensschwach. Wäre vielleicht keine schlechte Parole für die Werbekampagne für bestimmte Süßwarenhersteller. Das gibt's wahrscheinlich alles schon, nicht? So wie diese schöne Werbung, die ich mal auf der Hamburger U-Bahn gesehen habe. Such nicht den Sinn, such den Geschmack. Das war eine Zigarettenwerbung. Das hat was mit kein unintelligenter Werbespruch, aber also so war das nicht gemeint, sondern wenn ich die Willensschwäche als eine Fähigkeit auszeichne, die wir bei anderen Menschen nicht gänzlich vermissen wollen. Die Fähigkeit. Ich rede nicht über einzelne willensschwachen Handlungen, die idiotisch oder verletzend sein können. Sie können ja auch in Bezug auf mich selbst idiotisch sein, nicht nur in Bezug auf andere. Aber wenn wir diesem, das ist ein, ich würde schon sagen, ist ein Stück innerer Unfreiheit, wenn wir aber nie über unsere eigenen Stränge schlagen. Und das hat natürlich, das eigentliche Argument liegt daran, dass wir eben auch nie, es ist ein Zeichen des, so eine Rebellion gegen das, was wir für das für uns Beste zu halten glauben. Und da wir endliche Lebewesen sind, die ihre Lebenssituation nicht überblicken, wissen wir nie so genau. Also sagen, wissen wir letztlich nie genau, was für uns in manchen Situationen das alles in allem Beste ist. Und das, was man normalerweise Willensschwäche nennt, kann ein Zeichen, ein Wahrzeichen dieses Wissens um die Grenzen des eigenen Wissens sein. Und ich glaube, nur wenn man annimmt, dass es ein klares, unverrückbares Wissen darüber gibt, was das für mich selbst Beste ist, ich lasse jetzt mal den moralischen Fall ganz beiseite, dann kann ich mich mit meinen edelsten Absichten voll und ganz identifizieren und werde immer bei der Stange bleiben. Aber das ist wiederum ein unrealistisches Bild dessen, was wir sagen über uns selbst, dessen, was wir über uns selbst überhaupt wissen können.
Ich meine, das war ja mein Grund, warum ich ein bisschen da protestiere, weil in Fällen, wo wir berechtigterweise Fünfe gerade sein lassen oder wo wir auf eine bestimmte Weise sagen, naja, wir sind keine Robespierres und keine Tugendbolzen und nicht immer setzen wir unsere zielgerichteten Willens, langfristigen Wollungen durch, sondern lassen, wie gesagt, mal Fünfe gerade, kein Mensch würde das Willensschwäche nennen. Also die Frage ist nicht eigentlich die Willensschwäche etwas Gutes, sondern es gibt ähnliche Phänomene, bei denen wir aber nicht von Willensschwäche reden würden, die man damit verwechseln könnte. Und das gilt für viele andere der Laster und Tugenden, dass die Phänomenologie, die du da machst, ist völlig okay, aber meistens würden wir dann höchstens sagen, allzu behutsam oder allzu besonnen. Aber wir würden das nicht als ein Beispiel für Besonnenheit oder von Willensschwäche und so weiter benennen.
Ja, Willensschwäche ist aber eine komplexe Sache und da spielt schon das eine Rolle, was Sie eben erwähnt haben, sagen der Zeitaspekt. Also sagen, von welchem Zeitpunkt aus man eine Handlung als willensschwach beurteilt. Ich halte nur den Fall für außerordentlich, für klarerweise möglich, dass man die eigenen Handlungen, weil willensschwach sind ja nur solche Handlungen, die nach den jeweils subjektiven Standards Handlungen sind, die wieder das eigene Beste zielen, dass man im Nachhinein, dass man Handlungen, die man lange Zeit als willensschwach empfunden hat, dass man im Nachhinein kann man dann sagen, ja, Gott sei Dank habe ich meine Erziehungsmaximen gegenüber meinem Kind nicht durchgesetzt und ja, Gott sei Dank habe ich nicht, obwohl ich es mir fest vorgenommen habe, seinen Computer aus dem Fenster geworfen, weil ich dachte, der wird spielsüchtig oder was immer man sich jetzt nun ausdenkt. Ja, das ist aber Teil des, da kann man sagen, ja, letztlich hat sich das als richtig herausgestellt, dass diese Position steht uns aber in actu nicht zur Verfügung. Insofern enthalten manche der Handlungen, die wir selbst und auch andere im Urteil über uns für willensschwach halten, sind manchmal Schritte auf die in Richtung auf eine Veränderung unseres Selbstverständnisses, und ein Mensch, der nie solche Anwandlungen hat, dem fehlt was und der verhält sich automatenhaft. Und mit so jemand möchten wir jedenfalls persönlich meistens nichts zu tun haben, der aber auch nie von seinen guten Vorsätzen ein bisschen abweicht.
Da ja, wir im Moment nur 5 Tugenden. Ach, da ist
wir haben noch eine Frage.
Gut.
Ja, Grausamkeit, es gibt ja Menschen, die man als die Daumenregel ist ja immer ein so und so Mensch. Ein grausamer Mensch, ein freundlicher Mensch, ein alberner Mensch, ein pünktlicher Mensch, nicht? Das ist sozusagen die Daumenregel für die Identifizierung von Tugenden und Lastern. Und das sind Menschen, die sie nicht in ganz bestimmten ihrer Rollen nur haben, sondern in beliebigen Situationen. Gut, Grausamkeit, wenn ich mich richtig erinnere, ist natürlich die Frage, wie man das versteht. Es gibt ja grausame Handlungen, die wir gutheißen, also Zahnärzte oder Ärzte, die machen sehr schmerzliche Dinge, aber sie tun es natürlich zum Guten des Patienten, oder man verbietet seinem Kind etwas, was es sich sehnlich wünscht, und dann kommt man sich als Elternteil ganz grausam vor. Das ist aber jetzt, das macht uns ja nicht zu grausamen Menschen, sondern das sind Formen der Fürsorge, die einem selber schwerfallen können, sondern Grausamkeit ist in dem Stück so gefasst, dass das ein Mensch ist, der eine Disposition zur Handlung hat, Menschen Schaden zuzufügen, nicht im Namen ihres Wohls, sondern deswegen. Der Menschen schadet einfach aus Vergnügen oder weil er seine eigenen Interessen durchsetzen will. Also das ist die Form von Grausamkeit, die ich dort beschreibe. Und wenn man Grausamkeit so fasst, ist eben an diesem Laster nichts Gutes dran, sondern das ist ein grausamer Mensch, der entweder Vergnügen daran hat, anderen psychisches und physisches Leiden zuzufügen, oder der das sehenden Augens in Kauf nimmt, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Ja, aber das meine ich ja nicht. Nein, der macht es ja, um zu heilen, der Arzt. Der ist grausam, um zu heilen. Und natürlich, Behandlungen sind ja immer mit Interessen verbunden, aber der Arzt ist grausam, um zu heilen. Der grausame Mensch ist grausam, weil ihm der andere Mensch egal ist oder weil er Vergnügen daran hat, im Extremfall, also wenn es ein Sadist ist, Vergnügen daran hat, andere Menschen leiden zu sehen. Das würde ich grausam im engeren und eigentlichen Sinn nennen. Ja. Ja, ja, ja.
Ja, Herr Psaros, hat er noch eine Frage?
Die Beziehungen zwischen mir, etwas anderem und der Situation und so weiter und so fort, wenn es verschiedene Dimensionen gibt. So, das ist eher so ein Problem der Intensität ist eigentlich. Also die Beziehungen sind ein Problem der Intensität, also die bestimmten Konfiguration, anstatt sozusagen des Erreichungszustands oder des Nicht-Erreichungszustands. Und es scheint so zu sein dann, dass die Wesensschwäche eben in diesem Sinne.
Na, prima facie, natürlich, prima facie ist Willensschwäche unerwünscht. Aber Aristoteles, gut, es gibt jetzt in der nikomachischen Ethik, wird die Willensschwäche eigens diskutiert, ich glaube im dritten Buch. Und es gibt natürlich die Sophrosyne, die Mäßigung. Und die Mäßigung ist natürlich genau die charakterliche Tugend, die einen, sozusagen, befähigt, seine Begierden, seinen Appetit. Aristoteles Beispiel, wo er die Willensschwäche diskutiert, ist ja schon die Süßspeise, also seinen Appetit im Zaum zu halten. Also die Mäßigung ist bei Aristoteles die Tugend, die uns befähigt, einen starken Willen zu haben, das heißt, bei dem zu bleiben, was wir, wenn wir überlegen, was für uns gut ist, tatsächlich im Einklang mit dem zu handeln, was tatsächlich für unsere Gesundheit oder in Bezug auf unsere ökonomischen Mittel und dergleichen eben angebracht ist. Das ist eine Tugend. Also Willensstärke ist in dem Sinne, also wenn man es so interpretiert, bei Aristoteles durchaus eine Tugend und Willensschwäche bei ihm natürlich einfach ein Laster.
So, bevor ich jetzt den Herrn Professor Seel noch bitte, etwas aus seinem Buch vorzutragen, obwohl die Zeit schon fortgeschritten ist, ich hoffe, Sie machen das, möchte ich noch zwei Termine ankündigen, und zwar die nächsten beiden Veranstaltungen des Thomasius Clubs. Das ist zum ersten, ja, am 6.6. in Horns Erben um 20 Uhr. Frau Professor Gabriele Grammelsberger, sie wird über Computerexperimente reden mit uns. Und dann am 4.7. ebenso in Horns Erben haben wir eingeladen den Klaus-Dieter Eichler, und der wird zum Thema Freundschaft debattieren. Gut, ich bitte jetzt Herrn Seel noch einige Passagen vorzutragen.
Ich lese jetzt nicht das Stück über Freundschaft vor, um dem Kollegen nicht die Schau zu stehlen, sondern da Pirmin gerne was über Großzügigkeit hören wollte, lese ich das Stück davor und dann die Großzügigkeit, also Nummer 56 aus der Mitte des Buches und 57. Also Geiz. In der deutschen Fassung der vielbändigen Chronik der fortlaufenden Ereignisse in und um Entenhausen findet sich eine kleine moralische Erzählung über Dagobert Duck alias Scrooge. Sie trägt den Titel Ein fürstliches Zimmer. Zu einem geschäftlichen Treffen mit einem Schweizer Bankier namens Rösti fliegt Dagobert in Begleitung Donalds auf die Barmudas. Als er, also Dagobert, in der dortigen Nobelherberge nach einer Suite verlangt und sich mit der Auskunft, man sei ausgebucht, nicht zufrieden gibt, wird ihm das Bereitschaftszimmer des Hausmeisters zugewiesen, ein düsterer, von tropfenden Heizungsrohren durchzogener Kellerraum. Dagobert tobt und beschließt, das Hotel kurzerhand zu kaufen. Gesagt, getan, macht er es sich in der luxuriösesten Suite des Hotels bequem, die er nach den milliardenschweren Verhandlungen mit Herrn Rösti freilich umgehend wieder räumt, nachdem er in Erfahrung gebracht hat, für wie viel Taler sie sich vermieten ließe. Höchst zufrieden mit dem erzielten Mehrwert und taub für Donalds Klagen, verbringt er die Nacht in jenem Abstellraum, der ihm zuvor gänzlich unzumutbar erschienen war. Nicht einmal sich selbst gegenüber duldet der Geizige Anwandlungen der Freigebigkeit. Auch wenn es Menschen gibt, deren Geiz erst vor ihrer Haustür beginnt, im Kern ist auch der Geiz ein zweiseitiges Laster. Die ihm verfallen sind, gönnen sich selbst zu wenig wie den anderen. Zweiseitig heißt, man schadet sich und den anderen. Und die meisten Laster sind so, dass man letztlich sich und den anderen schadet und die Tugenden. Das ist ein weiterer Job der Tugenden und Laster, fällt mir noch gerade bei dem Satz ein, über den wir nicht gesprochen haben. Tugenden sind Vermittlerinnen zwischen dem, was für uns gut ist und was für die anderen gut ist. Und das ist eine ganz wichtige Funktion, die manchmal in der Philosophie verkannt wird. Sie wissen das sowieso. Also die eben diesem Laster des Geizes verfallen sind, gönnen sich selbst so wenig wie anderen. Bis hin zur Grausamkeit zeigen sie Härte gegenüber jeder und jedem. Diese Verhärtung aber nehmen sie nicht wahr, denn sie sehen in ihr den Glanz der Moral. In einer Welt grassierenden Leichtsinns und blinden Vertrauens, so scheint es ihnen, müssen wenigstens einige an sich halten, indem sie alles beieinander halten, was sie haben zusammenraffen können. Darum nehmen sie das Elend um sie herum nicht wahr. Wer in Not gerät oder Schulden hat, ist in ihren Augen selber schuld. Auf seine Sparsamkeit bildet sich der Geizige unendlich viel ein. Diesen fruchtbaren Keim aber lässt er verkümmern. Er ist nicht allein knausrig, er ist es aus Prinzip. Eben damit aber verletzt er das Prinzip des Sparens. Er spart nicht für etwas, er spart fürs Sparen. Wie groß oder klein es auch sei, ihn befriedigt nur das eigene Vermögen, nicht das, was er durch es vermag. Ihn beglückt nur das Nehmen, nicht aber das Geben. Er gibt auch für sich nichts aus, weil ihm schon der Genuss seiner Besitztümer als unziemliche Völlerei erscheint. Der Verschwendungssucht immerhin wird man ihn nicht zeigen können. Ein Verschwender ist jemand, der durch sich selbst zugrunde geht, bemerkt Aristoteles trocken. Davor haben die Geizigen eine panische Angst. Für sie ist Freigebigkeit bloße Verschwendung. In ihrer grotesken Maßhaltung sehen sie den Gipfel eines ehrbaren Lebens. Wie anderen dunklen Priestern dünkt ihnen die Lebensfreude als die größte aller Sünde. Dies macht den entfesselten Geiz zu einem außerordentlichen Laster, einer abartigen Vermeidung von Lastern. Völlerei, Leichtsinn, Dummheit, Verschwendung, Maßlosigkeit, selbst die Risiken der Gier sind ihm über die pure Geldgier hinaus auf eine perverse Weise zuwider. Geiz ist ein Antilaster und darum eines der größten Laster. Woraus man lernen kann, die rigide Vermeidung von Lastern führt nur zu schlimmeren Lastern. Und jetzt zum Schluss die Großzügigkeit. Großzügigkeit ist Freigebigkeit über alles Ökonomische hinaus. Wer diese Tugend besitzt, ist generös nicht nur mit materiellen, sondern ebenso mit geistigen und sozialen Gaben. Eine solche Person ist bereit, andere mit vielen ihrer Besitztümer zu beschenken, nicht nur mit ihrem Geld, ihrem Brot und ihrem Wein, sondern auch mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen. Und nicht zuletzt mit ihrer Aufmerksamkeit. Ihr Antrieb ist ein Gefallen an Reichtümern aller Art, den eigenen nicht weniger als denen der anderen. Diese will sie teilen, an diesen will sie Anteil nehmen. Großzügige Menschen müssen darum überhaupt keine begüterten Menschen sein. Sie sind nicht großzügig, weil sie reich, sondern reich, weil sie großherzig sind. Die Kleinlichen und Engstirnigen halten die Großzügigen für nachlässig. Aus ihrer Warte schätzen diese nicht hinreichend ab, wer oder was es wert ist, ihre Unterstützung zu verdienen. Dabei sind es die Großzügigen, die es mit vielem genau nehmen. Sie beurteilen die anderen und ihre Anliegen nicht nach den eigenen Vorteilen und Vorurteilen, sondern gehen auf ihre Bedürfnisse und Talente ein. Alle Großzügigkeit basiert auf einer unreglementierten Wahrnehmung der Besonderheit anderer Menschen. Das mag wahllos erscheinen und ist es gelegentlich auch, da niemand in der Lage ist, das Wohlergehen bestimmter Individuen oder Kollektive mit gleicher Intensität zu fördern. Insofern sind die Großzügigen immer auch ungerecht. Ihre materiellen und immateriellen Zuwendungen hängen von Zeit, Gelegenheit, ihren eigenen Affinitäten und damit stets auch von Zufällen ab. Das aber ist gerade das Schöne daran, dass ihre Freigebigkeit keinem übergeordneten Kalkül entspringt. Je nach ihren Möglichkeiten nehmen sie sich andere an und nehmen sie dabei so, wie sie sind. Sie wollen ihnen ihre Eigenart nicht rauben, sondern ihr zur Entfaltung verhelfen. Wahre Großzügigkeit hat ihre Pointe weniger im Geben als vielmehr im Lassen. Ich danke Ihnen.
Ja, Sie dürfen mich klatschen. Na, ich darf mich nochmal herzlich bedanken, sowohl bei Herrn Professor Martin Seel als auch bei meinem Co-Moderator Pirmin Stiegeler-Weithofer sowie bei dem Kuratorium und dem Haus des Buches. Dankeschön. Wir sehen uns vielleicht nächstes Jahr wieder.